Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die großen Unterhaltungskonzerne im Umbruch. Warner Bros. Discovery will seine Filmsparte verkaufen und prominente Bieter haben sich bereits angemeldet. Neben Netflix auch eine Kraft, der engste Verbindungen ins Weiße Haus nachgesagt wird. Schlechte Nachrichten etwa für CNN, die ja Teil von Warner sind. Was der Deal für Auswirkungen nicht nur auf die Unterhaltungsbranche, sondern auch auf uns Zuseher und den Journalismus haben könnte, darüber sprechen wir heute. Doris Briesching ist heute hier Redakteurin aus dem Medienressort des Standards. Grüß dich, Doris.
Hallo, Daniel.
Doris, Großes tut sich in der Medienwelt. Die Filmsparte von Warner Bros. Discovery soll verkauft werden und es gibt auch einige Interessenten, die auf diesen großen Deal jetzt derzeit scharf sind und drauf spitzen. Gib uns doch vielleicht einen kurzen Überblick, worum geht's da genau?
Ja, es ist tatsächlich einer der größten Medienverkäufe der letzten Jahrzehnte, der da im Raum steht. Worum geht's? Warner Brothers sitzt nach der Fusion 2022 wirklich auf Milliardenschulden, und zwar in der Höhe von ungefähr 40 Milliarden, und muss Kapital frei machen. Und da gab es eine Einigung, nämlich zwischen Warner Brothers Discovery und Netflix. Einige Anbieter oder einige Interessenten, die da im Spiel waren, das war eben zum Beispiel Netflix, es war Paramount, es war aber auch Comcast, haben da mitgegambelt sozusagen, und geworden ist es dann bis letzte Woche Netflix. Netflix und Warner Brothers haben sich geeinigt. Es ging eben, wie du schon gesagt hast, um die Streaming-, TV- und Studiosparte. Und Netflix hat rund 83 Milliarden US-Dollar geboten.
Wahnsinn.
Und ja, ist irre. Und es wurde quasi eine Einigung bekannt gegeben. Und dann sind ein paar Tage vergangen und nämlich Anfang dieser Woche kam dann plötzlich und sehr überraschend die Information, dass auch Paramount Skydance ein Angebot abgibt, sozusagen diesem Deal nicht das Feld überlassen will, sondern mitspielt. Und da wiederum geht es allerdings um eine feindliche Übernahme, nämlich über Aktien und nicht nur eine Sparte. Also da geht es nicht nur um das TV und Streaming und Studio, sondern sie wollen Warner Brothers Discovery zur Gänze übernehmen. Da kommen dann eben auch noch die Sender, die Fernsehsender dazu und mega viele, viele Rechte.
Genau, über diesen Punkt werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Das müssen wir uns unbedingt merken, weil das ist auch sehr wichtig in diesem ganzen Gemenge an verschiedenen Interessenten, die da vorherrschen. Wenn wir kurz bei der Filmsparte und bei dem, was quasi zu holen ist, beispielsweise, falls es Netflix werden sollte für Netflix, was steckt denn da in Warner Bros. Eigentlich genau drin? Es gibt ja sehr viele große, ich glaube, man sagt IPs oder quasi Marken, auf Deutsch übersetzt. Ich denke bei Warner Bros. Immer an die Looney Tunes, die da irgendwie um das Logo rundherum turnen, aber es ist ja deutlich mehr als alte Kinderserien.
Ja, es ist um einiges mehr. Es geht schon einmal wirklich um die ganz großen und traditionsreichen Hollywood-Studios. Es geht aber um ganz viele Film- und Serienmarken, wo man eben wirklich also große, große Identität einfach hergestellt hat und die milliardenschwer sind. Wovon reden wir? Wir reden vom ganzen DC-Universum. Das ist Batman, es ist Joker, es ist Superman, es ist Wonder Woman. Wir haben aber genauso das Riesenreich von Harry Potter, wo auch jetzt über Warner Brothers gerade im Entstehen eine Serienfassung von HBO dazukommt. Das würde auch dann dazugehören.
HBO Max, oder wäre das dann?
HBO Max, ja. Genau. Würde sich das auch sozusagen...
Das ist dann Game of Thrones und so, glaube ich, oder? Das ist das ganze Universum und die ganzen
alles
Rechte.
Alles das, ja. Wow. Wir haben Game of Thrones, wir haben Succession, wir haben The White Lotus. Würde dann alles theoretisch entweder zu Netflix oder zu Paramount gehören, je nachdem, wer da den Zuschlag bekommt. Wir haben Herr der Ringe, wir haben Friends, ist das auch ganz wichtig. Friends hat eine mega Nachfrage, irgendwo gibt es sozusagen eine neue Bewegung oder ein neues Interesse, wo es eben große Nachfrage nach Friends gibt. Also es ist einfach eine wahnsinnig große Bibliothek, die da im Raum steht. Es geht auch tatsächlich um die Studios, die man nutzen kann. Es geht um Vertriebswege, es geht um Produktionskapazitäten. Also es ist quasi ein Riesending in der US-Unterhaltungsbranche.
Was mir nicht so ganz klar ist, was Netflix damit wirklich jetzt im Großen anfangen will. Ich meine, vielleicht ist das auch naiv, meine Sicht, aber sehr viel danach klingt nach Kino. Batman und Co., das wollen ja, oder zumindest würde ich das bei mir behaupten, das will ich auf der großen Leinwand sehen. Das sind ja große Filmstudios, also Film. Netflix, der Streaming-Anbieter, den man daheim auf der Couch schaut, ist das wirklich so spannend für den? Ich meine, sicher, die Rechte sind cool zu haben und man kann wahrscheinlich einiges draus machen. Aber was steckt da wirklich drin, dass Netflix so interessiert?
Also Netflix geht es ganz sicher nicht um die Leute, die ins Kino gehen, sondern Netflix geht es um die eigene Plattform. Wir sehen das jetzt auch schon, dass es eine, wie soll man sagen, wir sehen jetzt schon, dass es eine Bewegung gibt in Richtung Marketing. Also sprich, ich habe ein Beispiel, Peaky Blinders beispielsweise. Ja. Peaky Blinders ist eine große Serie von Netflix gewesen, die es mittlerweile nicht mehr gibt und wo es jetzt einen Film geben soll. Der kommt am 6. März und der kommt in die Kinos. Und diesen Film gibt es im Kino bis 20. März, nämlich nur im Kino, und am 20. März gibt es ihn dann nämlich auch auf Netflix. Also sprich, da brauche ich dann nicht mehr ins Kino gehen, sondern ich habe ihn auf Netflix. Die Kritik, die daran besteht, ist, dass ich in Zukunft Filme, Auswertungsfenster, die werden sich verkürzen, weil Netflix mehr oder weniger die Filme nur als Marketinginstrument oder als Marketing-Gag eigentlich sieht, ja. Die andere Kritik, die es da gibt, ist einfach die, dass man sagt, es gibt überhaupt keine Kinoausspielung mehr. Das macht Netflix auch schon. Also wir haben da beispielsweise in Frankenstein oder so irgendwas solche Filme.
Guillermo del Toro, Riesenfilme eigentlich.
Genau,
gar nicht im Kino, oder?
Gar nicht im Kino gewesen. Es interessiert die im Grunde genommen nicht. Warum gehen sie ins Kino? Das eine ist eben sozusagen das Marketinginstrument. Das andere ist aber auch, um Oscars zu gewinnen, damit man einen Oscar gewinnen will, was auch wiederum ein großes Marketing wäre, braucht man die Kinoausspielung, und aus dem Grund gehen sie dann ins Kino auch. Ja. Also rein Kino als Kulturort wäre es keine gute Entwicklung, wenn Netflix da den Zuschlag bekommen würde.
Ich glaube, selbst für den Oscar braucht man keine sonderlich große Ausspielung im Kino. Ich glaube, da reicht es, wenn ein paar Wochen in Los Angeles läuft oder irgendwie so. Also selbst da kann man einiges tricksen. Aber das ist jetzt die kulturelle Seite. Das Kino ist schon öfter totgeschrieben worden und hat sich bislang gehalten. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber es gibt auch eine politische, und da kommen wir jetzt zu Paramount. Du hast das vorher schon angesprochen. Die bieten ja für diese Übernahme grundsätzlich mehr, wollen aber auch mehr. Was genau?
Paramount will alles. Also Paramount will von Warner Brothers alles. Das heißt, Film, TV-Sender, aber auch die Kabelnetze und die Studios. Und bei den Sendern, bei den TV-Sendern, und das ist ein großes Thema, weil es da eben in Richtung Pressefreiheit auch geht, reden wir von CNN, das ist der Nachrichtensender, der sich traditionell auch kritisch zu Trump geäußert hat oder auch kritisch zu Trump steht, und Trump hasst CNN. Und warum spielt das eine Rolle? Paramount erzählt durch seine Übernahme, nämlich durch die Familie Allison, das ist ein Trump-Sympathisant. Die Übernahmeangebote wurden teilweise auch finanziert durch Jared Kushner, das ist der Schwiegersohn von Donald Trump. Und es gibt also tatsächlich eine große Trump-Sympathie in diesem Sender. Da gab es auch die Affäre mit dem Jimmy Kimmel, wo Paramount mehr oder weniger einen Kniefall gemacht hat vor Donald Trump. Und das ist die politische Dimension, die nicht minder bedenklich ist.
Ganz kurz noch, nur zur Vollständigkeit halber, wir haben gesagt, Paramount bietet auch mehr. Von was für einem Betrag reden wir da genau? Das ist ja nicht nur Bargeld.
Das sind mehr als 100 Millionen. Also es sind so um die Milliarden. 108 Millionen, Milliarden, ja. Entschuldigung, 108 Milliarden. Und Millionen würden wir schnell Käufer finden. Aber nein, es sind 108 Milliarden US-Dollar. Und das aber eben sozusagen für das gesamte Imperium Warner Brothers Discovery.
Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt schon angedeutet, wenn Jared Kushner, der Schwiegersohn von Donald Trump, mit Paramount oder quasi mit seinem Einfluss bei Paramount die Möglichkeit hat, irgendwie CNN unter Kontrolle zu bringen. Ich meine, ich glaube, man könnte es auf das herunterbrechen, das war es dann mit der freien Presse in einem der wahrscheinlich renommiertesten TV-Sender auf der ganzen Welt.
Es wäre tatsächlich zu früh, CNN jetzt total abzuschreiben, so schnell geht das auch nicht, aber die Sorge ist natürlich berechtigt. Wenn Kapital mit direkter Nähe zu Trump ins Eigentümerumfeld kommt, dann steht natürlich automatisch die Frage zu redaktioneller Unabhängigkeit im Raum. Und CNN muss dadurch nicht sofort zum Propagandasender werden, aber es gibt, und das sehen wir auch in der Vergangenheit, so etwas wie einen vorauseilenden Gehorsam, ja, dass man halt ja, dadurch einen Bias bekommt, der gar nicht in die Gefahr gehen möchte, hier einen Fehltritt zu begehen, weil man ja weiß, was dann passiert, ja.
Du hast vorher schon Jimmy Kimmel angesprochen, Jimmy Kimmel in Ehren, aber ich meine, es ist ein Comedian, vielleicht auch nicht vergleichbar mit einem möglichen Investigativjournalisten von CNN, der vielleicht wirklich harte Geschichten über Donald Trump auspacken könnte oder sein Umfeld, wie auch immer, und nicht einfach nur Witze über die MAGA-Bewegung macht. Und selbst dafür hätte es ja schon fast wirklich große Konsequenzen gegeben. Ich meine, es klingt so, und auch wenn man es nicht gleich abschreiben sollte, es würden wirklich, ja platt gesagt, düstere Wolken aufziehen über der freien Presse in den USA.
Ja, also die Late-Night-Talker darf man nicht unterschätzen. Ja. Also das sind, die haben schon eine gewisse Investigativleistung auch, nämlich dass sie das Ganze über die humoristische Ebene spielen. Die Unterhaltung ist natürlich etwas, was Leute anzieht, und die haben natürlich mega Quoten auch. Ja. Also das ist schon auch ein Thema und würde ich jetzt nicht kleinreden wollen, weil da der Einfluss groß ist. Und über den Humor kann man die Leute heranziehen und auch in gewisser Weise aufklärerisch tätig sein. Und das tun ja die Late-Night-Talker auch. Und deswegen sind sie ja auch, sagen wir so, gefürchtet. Ja? Und das war ja auch bei Jimmy Kimmel der Fall. Ne?
Wir wissen jetzt, es gibt zwei sehr prominente Geldgeber. Über was wir noch gar nicht geredet haben, ist, was das kartellrechtlich zu bedeuten hat. Es gibt so etwas wie eine Wettbewerbsbehörde. Es gibt eigentlich Mechanismen, die verhindern sollen, dass eine gewisse Konzentration nur in einem Unternehmen gebündelt ist. Weiß man da schon, wie darauf reagiert wird, wie darauf geblickt wird?
Ja, also die Deals müssen sozusagen durch zwei Instanzen. Das eine ist, ist die Federal Trade Commission. Das ist die Kartellbehörde in den USA, wo eben so überprüft wird, welche rechtlichen Auflagen hier zu beachten sind. Das andere gibt es eine Kartellrechtsabteilung im Justizministerium. Das könnte theoretisch recht schnell gehen. Bei Barübernahmen kann das sogar nur 15 Tage dauern. Damit ist aber nicht zu rechnen. Also bei einer Übernahme dieser Größenordnung ist ein Schnellverfahren praktisch ausgeschlossen. Wir haben da eine Größenordnung, da reden wir von 12 bis 18 Monaten, wo man mit einer Entscheidung rechnen kann. Kritisch sind da tatsächlich vor allem eben genau diese Bereiche Medienkonzentration und auch inhaltliche Dimensionen, inhaltliche Aspekte, Einfluss auf Nachrichten und Meinungsmacht. Und es gibt auch eine weitere spannende Entwicklung, die sich da jetzt gerade ereignet. Was hat Trump gesagt zu diesem Deal, als das bekannt geworden ist, nämlich mit Netflix? Er hat gesagt, er hat kartellrechtliche Bedenken. Und er wird sich in diesen Deal einbringen, also er wird sich einmischen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, das sagt er halt irgendwie, sagt irgendwas, man kann das nicht so genau einordnen. Aber in den USA passiert gerade Folgendes. Interessanterweise wird am Supreme Court nämlich genau das, der Einfluss des Präsidenten auf die Federal Trade Commission verhandelt. Weil da gibt es auch Interessenten von Republikanern, die eben sagen, also wir wollen, dass der Präsident mehr Einfluss hat auf diese Entscheidung. Und dadurch könnte er natürlich mehr Macht bekommen, was die Entscheidung betrifft. Und wie sich Donald Trump entscheiden wird, das kann man sich ausrechnen, nämlich also wahrscheinlich für Paramount.
Und damit auch für seinen Schwiegersohn. Ich meine, die Tatsache, dass so eine Kartellbehörde quasi mehr Einfluss vom Präsidenten kriegen soll, das ist schon fragwürdig genug. Ich glaube, das wäre ein ganz eigener Podcast, der sich damit beschäftigen müsste. Das ist wirklich, naja, gut, kann man sehen, wie man will. Doris, vielleicht abschließend, was macht das denn für die Zuseherinnen und Zuseher, für das Publikum aus, wenn immer weniger riesengroße Unternehmen, Unterhaltungskonzerne, immer mehr haben und immer mehr Markt kontrollieren? Ich meine, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, aber selbst ich kenne Filme aus meiner Lebenszeit, die sind vielleicht ein paar Jahre alt, und da muss man am Anfang beim Intro immer schmunzeln, weil das Unternehmen gibt es nicht mehr, Fox gibt es nicht mehr, MGM gibt es nicht mehr, die gehören jetzt irgendwo anders dazu. Also es wird immer weniger und ein paar werden immer größer. Was macht das mit dem Markt?
Ja, also ich finde es auf jeden Fall bedenklich, egal wie es ausgeht. Ja? Also ich habe schon gesagt, ich finde es ein bisschen wie Pest und Cholera, die Entscheidung. Auf der einen Seite haben wir Netflix, die Filme zum Marketinginstrument degradieren. Ich habe tatsächlich Sorge und Angst um HBO. Ich meine, das sind Serien wie The Wire, Sopranos, Sex and the City, Succession, The White Lotus. Das sind Serien mit wirklichem Anspruch, mit wirklicher Qualität. Netflix hat starke Serien im Angebot, das ist überhaupt keine Frage, aber sehr vieles ist mittlerweile Massenware. Kritiker sagen, Netflix hat das Quality TV oder die anspruchsvollen Serien kaputt gemacht. Ich würde nicht so weit gehen, aber besser ist es nicht geworden dadurch. Ja. Wenn HBO und HBO Max in Netflix aufgeht, dann muss man wahrscheinlich rechnen, dass die Marke über kurz oder lang sich verändert. Auch Netflix selber sagt, das ist auch ein interessanter Hinweis, die haben nämlich eine Information an ihre Kunden, also an die Abonnenten geschickt, das ist so ein Frage-Antwort und da steht drinnen, wie wird sich mein Abonnement verändern? Und dann steht drinnen, es verändert sich nicht bis zur Übernahme. Was wird sich bei HBO Max verändern? Wird sich die Marke verändern? Nein, es wird sich nichts ändern bis zur Übernahme. Ja? Also wie sich das dann letztlich entwickelt, ob es eine Marke HBO Max gibt weiterhin, das wage ich überhaupt nicht zu prognostizieren. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, was die Kartellbehörde sagt, ob die das als Auflage wollen. Dann wollen sie es vielleicht 1-2 Jahre und dann ist es auch vergessen. Möglicherweise ist es tatsächlich so, dass es eben halt diese Milliarden schwere Marke HBO Max und HBO einfach dann irgendwann einmal nicht mehr geben wird. Das ist das eine, was mir nicht gefällt. Das andere ist bei Paramount, wo es tatsächlich einfach um die Pressefreiheit geht. Wenn also Medienmacht mit politischem Kapital verschränkt wird, betrifft es auch die Öffentlichkeit natürlich, den öffentlichen Diskurs und letztendlich immer auch die Demokratie. Gibt es was Positives, um das auch so zu fragen? Für mich als Netflix-Abonnentin und künftige HBO Max-Abonnentin, weil HBO Max kommt am 13. Jänner nach Österreich und sind dort die Inhalte abrufbar. Für mich hat es den Vorteil, dass ich nicht mehr 2 Abos brauchen werde, möglicherweise in Zukunft, sondern nur noch eines.
Das ist wahrscheinlich aber teurer ist dadurch, oder?
Ja, das kann schon sein, aber also das ist wahrscheinlich so, dass es teurer wird, wobei man, glaube ich, nicht viel raufgehen kann.
Ich glaube, Disney verlangt inzwischen 16 Euro im Monat für seinen Streaming-Anbieter. Ja, habe ich jetzt eine E-Mail bekommen, das ist schon irre.
Ja. So weit wird es schon gehen. Allerdings, wenn du Werbung hast, wird es auch keine 16 Euro kosten. Ne?
Moment, Werbung?
Ja, klar. Also das haben die alle. Also es gibt bei jedem Streaming-Anbieter gibt es mittlerweile schon Abos, die du abschließen kannst mit Werbung.
Ah, die dann günstiger sind.
Genau, die sind günstiger. Netflix hat das, Disney hat das und HBO Max wird das auch haben. Ja. Also auch die Werbung kommt man nicht herum, wenn man eben ein Stück weniger zahlen wird. Wir kennen dieses Modell, würde ich sagen.
Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das alles irgendwie langsam zum klassischen Fernsehen wieder sich zurückentwickelt. Vielleicht sind wir dann irgendwie bald wieder bei Pay-TV, Kabel und Satellit. Aber wie gesagt, die politischen Faktoren, die du aufgezählt hast, ich glaube, über die werden wir noch des Öfteren reden in der Zukunft. Vielen Dank, Doris, für deinen Besuch heute erst einmal.
Vielen Dank.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA haben offenbar einen Tanker vor der Küste Venezuelas unter ihre Kontrolle gebracht. Von Präsident Donald Trump heißt es dazu, wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Einen großen Tanker, sehr groß, den größten, den es je gab. Und es geschehen auch andere Dinge. Den genauen Grund für die Übernahme lässt Trump allerdings offen. In Venezuela wiederum spricht man von einem dreisten Raubüberfall und nennt es einen Akt internationaler Piraterie. Seit Monaten übt die US-Regierung ja massiven Druck auf Venezuela aus. Angriffe auf mutmaßliche Drogenboote etwa dominieren seit Wochen die Schlagzeilen. Zweitens, René Benko ist erneut verurteilt worden. Der Signa-Gründer fasste noch einmal eine Strafe von 15 Monaten bedingt und eine unbedingte Geldstrafe aus. Gestern steht Benko aber nicht alleine vor Gericht. Seine Frau ist ebenfalls mit angeklagt, wird allerdings freigesprochen. Der Schöffensenat erkannte Benko als schuldig an, 2 hochpreisige Uhren und 4 Manschettenknöpfe versteckt zu haben. Er wird aber auch teilweise freigesprochen, nämlich in Bezug auf angeblich verstecktes Bargeld. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Für Benko gilt also weiterhin die Unschuldsvermutung. Und drittens, am Landesgericht in Wien wird heute gegen 3 mutmaßliche Mitglieder einer Bankomatsprengerbande verhandelt. Den Personen werden insgesamt 4 Taten vorgeworfen, darunter die Sprengung eines Bankomaten im April in der Wiener Vorgartenstraße. Die Angeklagten sind 24, 33 und 36 Jahre alt. Der jüngste von ihnen wurde bei der Flucht vom Tatort von der Polizei angeschossen. Den anderen beiden Verdächtigen gelingt vorerst die Flucht. Flucht ins Ausland. Sie werden später in den Niederlanden festgenommen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.